Ja, die Assoziation hat man natürlich gerade sehr mit den Ukraine-Flüchtlingen. Bisher sind noch nicht so viele bei uns angekommen in der Uckermark, wissen wir. Bei uns in der Gemeinde hat jemand einen ukrainischen Studenten aufgenommen, aber sonst viel darüber hinaus weiß ich noch nicht. Kommt bestimmt noch. Mit welchen Erwartungen kommen die hierher, kann man sich fragen. Aus dem Krieg zu uns, mit welchen Hoffnungen verbunden, mit welchen Befürchtungen. Ja, wenn wir diese Jahreslosung hören, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Zunächst mal ist es ja ein Wort, das Jesus zu uns sagt. Aber tatsächlich will ich über diese zwei Seiten sprechen heute. Erstens mal, Jesus weist uns nicht ab. Und zweitens mal, wenn er unser Vorbild ist, was bedeutet das dann für unser Handeln? Aber zunächst mal, er weist uns nicht ab, wenn wir zu ihm kommen. Also ihr seid ja heute zum Gottesdienst gekommen, um es mal sozusagen zu Jesus. Welche Erwartungen habt ihr denn an ihn, an diesen Gottesdienst? Welche Erwartungen habt ihr daran, wenn ihr ihm begegnet? Was wünscht ihr euch? Was wollt ihr dann eigentlich? Jesus jedenfalls wartet auf uns und möchte uns auf gar keinen Fall abweisen. Dieser Vers steht in Johannes Kapitel 6, Vers 37. Und wenn man das Umfeld dieses Textes anschaut, ist man doch, ich zumindest, ein wenig irritiert. Denn eigentlich tut Jesus in diesem Text alles, um Leute abzuweisen. Also das ist so das, wie ich das empfinde. Und man denkt sich, Moment mal, der Satz, den er da sagt, entspricht gar nicht dem, wie er handelt. Naja, ich will das ein bisschen auflösen und wir schauen uns das genauer an. Zunächst mal, ich kann jetzt das da nicht den ganzen Bibeltext lesen, von daher Ermutigung, lest das zu Hause. Ich will aber ein paar Sachen rausgreifen. Zunächst mal, Johannesevangelium beginnt ja schon damit, Kapitel 2, Jesus das große Wunder, als er Wasser zu Wein macht. Die Leute werden auf ihn aufmerksam, wollen mehr. Sie strömen zu ihm, wollen von ihm hören, wollen Wunder sehen und Wunder geschehen tatsächlich. Menschen werden geheilt. Jesus nimmt Leute an und auf, die verachtet sind, wie zum Beispiel Kapitel 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Lest es nach, kann ich nicht im Detail erzählen. Aber eine Frau, die ausgestoßen war, die durch Jesus neue Hoffnung bekommt, die wieder zurück in die Gesellschaft findet und deren Wort sogar Gehör findet. Und die Leute kommen wegen ihr zu Jesus. Und es geht weiter mit ähnlichen Geschichten. Und es geht weiter, dass die Menschen zu ihm strömen in Massen, dass er massenhaft heilt. Dass den Leuten es egal ist, dass sie in einer Wüstengegend sind und sie strömen zu Tausenden zu ihm, 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Sie haben gar nicht genug zu essen. Er gibt ihnen zu essen. Die Menschen strömen mit Erwartungen zu Jesus. Genial. Und mittendrin verstört Jesus die Leute. Er hat nämlich ihre Erwartungen absichtlich zerstört. Mittendrin, nach dieser Zerstörung der Erwartungen, dieser Satz. Seltsam für uns. Denn erstmal ist es doch tatsächlich so, dass die Leute so begeistert von Jesus sind, dass sie ihn zum König ausrufen wollen. Wir lesen in Kapitel 6, Vers 14, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, das war nach dieser Brotvermehrung, als er 5000 Leute und mehr satt gemacht hat. Als sie das begriffen hatten, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, so wie Mose es verkündigt hat. Und dann wollen sie ihn zum König ausrufen und Jesus merkt das. Und statt zu sagen, super, genial, darauf habe ich nur gewartet, zieht er sich zurück. Jesus merkte, dass sie als nächstes kommen würden und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder zurück, allein auf einen Berg. Weshalb wollen die ihn eigentlich zum König machen? Welche Erwartungen haben sie an ihn? Ich meine, ist ja super gut. Jesus könnte jetzt jeden Tag so ein tolles Brotwunder machen. Man müsste gar nicht mehr arbeiten, müsste vielleicht auch gar nicht mehr kochen. Das könnte sich ja noch weiter ausdehnen. Ich meine, es könnte ja morgen statt Brot ja ein Steak geben. Und naja, vielleicht will da jemand anders einen veganen Burger, auch gut. Und am besten ein 5-Sterne-Menü. Das wäre doch genial. Aber was macht Jesus? Er sagt, diese Erwartungen will ich nicht erfüllen und haut ab. Er flieht regelrecht über den See, auf die andere Seeseite. Aber die Leute lassen nicht locker. Sie sagen, ja, ist okay, Jesus ist abgehauen, aber wir wollen das trotzdem, was der zu bieten hat. Sie gehen ihm hinterher. Sie finden raus, er ist auf der anderen Seeseite. Ihr Prenzlauer kennt euch mit anderen Seeseiten bestens aus. Die gehen da hinterher, suchen ihn regelrecht. Sie suchen Jesus. Genial, was will man mehr? Und sie finden ihn sogar. Und Jesus sagt zu ihnen, Vers 26, ich weiß, weshalb ihr mich sucht. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Auf gut Deutsch, hey Leute, euch geht es doch nur um satt werden, um Wunder sehen. Euch geht es doch gar nicht um mich. Euch geht es doch gar nicht um das, was ich tatsächlich mit eurem Leben anfangen will. Euch geht es doch nur um die Geschenke, die ich verteile. Ihr wollt doch nicht mich, sondern die Geschenke. Das ist nicht mein Ding hier. Das ist nicht mein Job. Deshalb bin ich nicht Mensch geworden. Deshalb habe ich nicht den Himmel verlassen und bin hier auf die Erde gekommen, um lauter Geschenke zu verteilen. Ich habe was anderes für euch. Das Brot vom Himmel, das euren Lebenshunger stillt und eurem Leben einen Sinn gibt, das bin tatsächlich ich. Ich bin das Brot des Lebens, Vers 35. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wenn ihr das wollt, dass euer Lebenshunger von mir gestillt wird, indem ihr euch voll und ganz auf mich einlasst, dann verspreche ich euch, jetzt kommt die Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Spannend die Reaktion der Leute, denn das gefällt ihnen gar nicht. Vers 41, die Juden waren empört. Sie waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Denn wie kann Jesus sowas behaupten, dass er vom Himmel herabkommt? Aber Jesus doppelt noch weiter nach. Vers 51, also ich überspringe immer einige Verse, ihr merkt das schon, sagt er dann, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Stellt euch das mal vor. Da steht jemand vor euch und sagt, das Brot, das ich euch gebe, ist mein Fleisch. Und es wird noch besser, Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Die wussten damals noch nichts von Abendmahl und so weiter. Also das ist schon heftig, was Jesus da sagt. Er stößt die Leute regelrecht vor den Kopf. Und so reagieren sie auch, Vers 60. Das ist eine Zumutung. Wer kann sich sowas anhören? Und Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Also Jesus sagt, ich werde niemanden abweisen. Und die Leute sagen, das ist unerträglich, ich gehe lieber von alleine. Welche Erwartungen hast du an Jesus? Vielleicht solche, die er gar nicht erfüllen will? Aber warum will er es nicht erfüllen, wenn er es nicht erfüllen will? Nicht, weil er dir was Schlechteres geben will, weil das, was er bereithält, viel, viel mehr ist. Was er dir geben will, ist erstmal sein ganzes Leben, das er für dich opfert. Und einen echten Lebenssinn, und ewiges Leben. Nicht schlecht. Aber wenn wir mit falschen Erwartungen zu ihm kommen, kann es durchaus sein, dass er uns regelrecht vor den Kopf stößt, uns durchrüttelt. Und im besten Fall halten wir das aus und lassen uns sozusagen zurechtrütteln. Das, was Jesus wirklich für uns hat. Bei Petrus scheint das funktioniert zu haben. Denn als Jesus dann fragt, jetzt hauen alle ab, wie sieht es mit euch aus, mit euch Zwölfen, haut ihr auch ab? Sagt er, Vers 67, 68, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Nochmal, was suchst du? Geht es dir um Jesus oder um die Geschenke, die er verteilt? Oder darf er der König sein in deinem Leben, in deinem ganzen Leben? Oder soll er nur der König sein für deinen Magen, für bestimmte Bedürfnisse, die er zu stillen hat? Manche denken, wenn ich Christ werde, dann gibt es keine tiefen Täler mehr in meinem Leben, dann läuft alles glatt, ich werde nicht krank und auch die Beziehungen, in denen ich lebe, sind super. All das hat Jesus nicht versprochen. Er ist nicht in erster Linie gekommen, um das Loch in deinem Magen zu stopfen, sondern das Loch in deiner Seele. Wonach hungert deine Seele? Nach Anerkennung? Nach echten Beziehungen, das sind tatsächlich Dinge, die Gott dir geben will. Anerkennung bei ihm, eine echte, lebendige Beziehung zum allmächtigen Gott. Dafür möchte er gerne dein König sein. Wenn du das möchtest, wird er dich nicht abweisen. Egal wie sehr du vielleicht bei anderen ins Abseits geraten bist, weil denen deine Nase nicht passt, die zum Glück aktuell eh hinter Masken versteckt ist, weil, keine Ahnung, deine Corona-Einstellung anders ist als ihre oder deine Ukraine-Einstellung oder deine was auch immer, weil du die falsche Kleidung trägst, weil du vielleicht tatsächlich Schuld auf dich geladen hast oder andere nur etwas in dir sehen, was hanebüchen an den Haaren herbeigezogen ist, völlig daneben. Egal, was andere sagen und denken, Jesus weist dich nicht ab. Und zum Glück mich auch nicht. Es bedeutet nicht, dass er alles an mir gut heißt. Da gibt es genug Dinge, die Jesus sieht und wo er manchmal auch sagt, oh Stefan, es muss nicht so sein. Aber trotzdem macht er nicht so, oh Stefan, sondern er schaut mich an. Mit Augen voller Liebe und sagt, komm, wenn du dich auf mich einlassen willst, ich lasse mich sowieso total auf dich ein. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wenn es dir wirklich um Jesus geht, dann bietet er dir echte Gemeinschaft mit ihm. Und Nebenprodukte fallen tatsächlich noch dabei ab. Die Geschenke, die gibt es dann doch noch. Vielleicht nicht so, wie wir es erwartet haben. Es sind Nebenprodukte, dass wir teilhaben dürfen an seiner Macht, an seinem Reichtum, letztlich an seiner Liebe. So viel dazu. Jesus verteilt keine Geschenke, wenn wir die Geschenke wollen, sondern es geht ihm darum, dass wir zu ihm kommen. Dann gibt es als Nebenprodukt doch noch Geschenke. Jetzt das Zweite. Jesus weist uns nicht ab. Jeder darf zu ihm kommen, wie er ist. Und er ist unser Vorbild. Und wie reagieren wir? Auf die Leute, heieieiei, wenn mir das gelingen würde, niemanden abzuweisen, das wäre super. Also natürlich werde ich nicht zu jemand sagen, du bist ein Idiot, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber es fällt doch manchen gegenüber schwerer und manchen leichter. Manche findet man sympathischer und andere etwas weniger sympathisch. Das ist so in unserem Menschsein, wenn wir ehrlich sind. Wenn Jesus unser Herz bestimmt, seine Liebe unser Herz füllt, fällt es uns hoffentlich leichter. Aber erstmal, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, oh, es gibt schon Leute, die machen es uns etwas schwerer. Oder wir haben es mit ihnen schwerer. Aber ich bin von Gott akzeptiert. Egal wie mein Impfstatus oder sonst was ist. Egal wie viel Schuld und Mist ich auf mich geladen habe. Und aus der Liebe, die ich von ihm empfange, kann ich auch andere lieben, ihnen begegnen, sie so behandeln, wie Jesus es täte. Und ich möchte euch dazu ein Beispiel aus der Bibel erzählen. Von einem Typ, der nicht allzu bekannt ist. Von einem Typ, der genau an zwei Bibelstellen, eigentlich ist es dasselbe Text, erwähnt wird. Simon, der Gerber. Apostelgeschichte 9, Vers 43, da heißt es, das ist nach der Auferstehung von Jesus schon eine ganze Weile, da ist Petrus derjenige, der in der Apostelgeschichte bekannt ist und von dem erzählt wird. Und da heißt es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb bei einem Simon. Also man merkt schon, bei so einem Simon, das ist jetzt nicht so das Allerwertschätzendste, empfinde ich, wie das hier berichtet wird, bei einem Simon, der ein Gerber war. Und ein paar Verse später, Kapitel 10, Vers 6, Petrus ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Zunächst mal klingt das doch gar nicht schlecht. Also in Joppe, das ist im Norden von Israel, heute ein Stadtteil von Tel Aviv, eine Handelsstadt, eine relativ reiche Stadt. Und dort hat er also ein eigenes Geschäft, ist selbstständiger, ist Gerber. Klingt nicht schlecht. Ein Haus am Meer. Wow, also ich hätte gern ein Haus am Mittelmeer. Also hätte ich jetzt nichts dagegen. Klingt nicht schlecht. Aber wenn wir genauer hinschauen, der hat einen doofen Beruf. Der ist Gerber. Und Gerber, die handeln mit Häuten, mit Tierhäuten. Und diese Tierhäute, da hängen die Fleischfetzen noch dran. Er reinigt das davon. Und ehrlich gesagt, das Zeug, das ist am Verwesen, das stinkt, das ist furchtbar. Und die Mittel, mit denen das damals behandelt wurde, waren auch nicht die allerbesten immer nur. Eine Sache davon war zum Beispiel eine Substanz, mit der man das dann, die man bei der Verarbeitung benutzt hat, war Urin. Urin ist jetzt auch nicht so was, mit dem ich so ständig gerne in Berührung komme. Also der ganze Job war ziemlich eklig, ziemlich unappetitlich und daher auch geächtet. Die Leute wollten mit so Leuten nicht viel zu tun haben, nicht in ihrer Nähe sein. Das hat einfach zu sehr gestunken und war zu widerlich. Und das schöne Haus am Meer hat eigentlich nur den einen Grund, weit weg von den anderen, weit weg von der eigenen Stadt draußen, wo der Wind hoffentlich den Gestank aufs Meer raustreibt. Die durften nicht in der Stadt sein. Und es ging sogar so weit, ihr wisst, die Frauen haben nicht so viel gezählt, leider damals in der Gesellschaft. Die konnten sich auch nicht so leicht scheiden lassen von jemandem. Eine Frau durfte sich nicht so scheiden lassen. Der Mann, klar, der hat es einfach gehabt. Die Frau nicht. Es gab eine Ausnahme. Wenn eine Frau mit einem Gerber verheiratet war, dann durfte sie sich scheiden lassen. Das war so unappetitlich und furchtbar und eklig, da hat man gesagt, das kann man niemandem zumuten. Also, das ist der Gerber. Und ich habe meine Seiten hier falsch sortiert, sorry. Und jetzt die Frage, Petrus kommt in die Stadt, der Star am Himmel der Christenheit, wenn man so will. Wo wird er übernachten? In Joppe. Bei welchem angesehenen Bürger wird wohl Petrus unterkommen, ein paar Wochen lang? Wer wird sich darum reißen, ihn aufzunehmen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, hier in diese Gemeinde würde sich, sagen wir mal, nehmen wir jetzt nicht die allerhöchsten Persönlichkeiten, aber doch schon immerhin, Jos Tromp meldet sich an oder Wieland Müller von unserem Verband. Wo werden wir sie unterbringen? Mika wird womöglich sagen, ja gut, ist ein bisschen Fahrzeit immer nach Prenzlau, aber kannst bei mir schlafen. Oder Peter wird was anbieten oder wer auch immer wird sagen, klar, Gästezimmer. Und würde man jetzt denken, dass die im Flüchtlingsheim übernachten und da irgendwo in einem Vierbettzimmer noch mitschlafen? Das würde man sich nicht trauen anzubieten, und ob sie es annehmen würden oder dann sagen würden, dann doch lieber vielleicht eine Pension oder ein Hotel oder was. Aber das in etwa ist die Situation. Ja? Petrus kommt dahin. Petrus macht auch Heilungswunder, hat eine Tote zum Leben auferweckt wieder. Er hat Vollmacht von Gott, er ist der Star unter den Christen. Und er zieht ein bei Simon, dem Gerber, wo es stinkt, wo jemand geächtet ist eigentlich, wo jemand ausgegrenzt ist. Und was löst das bei Simon, dem Gerber, aus? Er merkt, ich gehöre dazu. Ich bin zugehörig. Ich habe Würde. Ich denke, er fühlt sich angenommen, akzeptiert. Nicht ausgegrenzt. Er ist voller Freude und Dankbarkeit. Was macht das mit dir? So ein Ort, wo man bedingungslos angenommen ist, ist so ein Ort, ich sage jetzt mal, die Gemeinde, die Stadtmission Prenzlau, hat sie diesen Ruf? Wenn du da hinkommst, dann bist du bedingungslos akzeptiert und angenommen. Wäre schön, oder? Egal, welche Motten du hast, egal, wie viel Dreck du am Stecken hast, egal, welche seltsamen Eigenschaften du hast, welchen Beruf, welche Nationalität, akzeptiert. Heißt nicht alles gut geheißen. Jesus heißt ja bei mir auch nicht alles gut und akzeptiert mich trotzdem. Aber willkommen, von Herzen willkommen. Die Gemeinde als ein Ort für alle Menschen. Schöne Vorstellung. Hoher Anspruch. Der ein oder andere, dem das sowieso auf dem Herzen ist, für den ist es trotzdem schon wieder Druck vielleicht. Das muss ich leisten, das will ich leisten, aber ich kann es nicht immer leisten. Ich schaffe es nicht. Aber wie gut. Zuerst hat Jesus mich angenommen. Jesus weist mich nicht ab. Im Gegenteil, er nimmt mich trotz meiner ganzen Marotten an. Und weil er mich annimmt, befähigt er mich und befähigt das mich auch dazu, andere anzunehmen, in ihnen das zu sehen, was Jesus in ihnen sieht, mit Augen der Liebe auf sie zu schauen. Ich wünsche mir das, dass wir als Gemeinden in der Uckermark, wir in Prenzlau, wir in Schwedt, dass wir zu solchen Orten werden, wo jeder Mensch akzeptiert ist. Egal wie viel Mist er gebaut hat, vielleicht auch innerhalb der Gemeinde gebaut hat, akzeptiert. Nicht alles gut geheißen, das ist was anderes. Aber liebevoll, darf man das heutzutage sagen, in Corona-Zeiten, liebevoll in den Arm genommen. Akzeptiert. Mit den Augen Gottes gesehen. Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Amen.